Gut, das ist fast 300 Jahre alt, diese Akte. Wenn wir 300 Jahre sind, da sehen wir auch nicht mehr ganz so frisch aus.
Nee, eben.
Derbsschnack, der Podcast aus Korbstapelholm.
Ja, moin und herzlich willkommen hier im Derbschnack, der Podcast aus dem Amt Korbstapelholm. Das ist ja die digitale Dorfchronik. Wir wollen über die Gemeinden und Dörfer sprechen, wie sie früher waren und wie sie heute sind. Und heute haben wir uns ein Oberthema, eine Oberregion rausgesucht, nämlich Stapelholm. Und dafür ist der Stapelholmer schlechthin bei mir zu Gast. Also du hast, glaube ich, das Stapelholm-Archiv gehegt und gepflegt, seitdem du ganz klein bist. Bei mir ist Arno Vorpahl. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Arno, ja. Du bist Stapeler, du wohnst in Stapel und du bist hier aufgewachsen.
Ich bin geborener Stapler, auch in Süderstapel geboren, also nicht im Krankenhaus oder so, sondern ein wirklich Eingeborener.
Okay, also richtig hier heimisch.
Richtig hier heimisch,
hast das ja direkt von der Wiege auf rein geflößt bekommen.
Genau, ja.
Ja. Ich habe dich schon oft einmal kennengelernt, aber ich habe dich schon oft begegnet und es ist einfach Wahnsinn, was du wirklich weißt über diese Region hier. Und das hast du dir sicherlich irgendwann angeeignet, darüber sprechen wir gleich. Ich möchte dir aber jetzt mal einen Satz erzählen, den habe ich überall bei der Recherche zu Stapelholm gelesen. Stapelholm ist ein Eigenland. Also Stapelholm ist ein eigenes Land, nicht nur eine Region.
Ja, kann man zweideutig oder doppeldeutig auslegen. Also eigenes Land, eigene Leute mit dem eigenen Kopf.
Okay.
Und eben ein eigenes Land, ein Land, was also
eigenständig so ist.
Eigenständig ist, was nicht zu etwas anderem gehört, bedingt. Ja.
Was trifft zu?
Beides.
Genau darüber wollen wir sprechen. Nein, also lass mal uns mal bei dir anfangen. Du bist in Stapel geboren, oder Süderstapel geboren, haben wir gerade gehört. Und wann hat sich Arno dafür entschieden, wirklich was über die Region zu erfahren, was wissen zu wollen über die Region, wo man herkommt? Das gibt ja nicht mehr viele, die wirklich so dieses Land drumherum und sich für Menschen und Traditionen und so interessieren. Wie fing das bei dir an?
Ja, lange her. In den 70ern, ich bin zur Schule gegangen und damals fuhr der Zug noch von Husum nach Rendsburg. Und immer wenn wir 8 Stunden hatten, kam ich nicht nach Hause, mittags nicht nach Hause, sondern musste einen Abendzug nehmen. Mhm. Ich war also den ganzen Nachmittag in Husum. Was macht man da? Im Sommer ist es nicht so schlimm, da kann man also genügend sich angucken in Husum. Im Winter, wenn es kalt ist, da wird es ein bisschen problematischer.
Ja.
Und ganz in der Nähe vom Bahnhof ist die Stadtbibliothek. Ja, und da ist man reingegangen. Ab und zu hat man, wenn es unbedingt sein muss, seine Hausaufgaben erledigt. Oder man hat geschmökert.
Ja.
Und ich fand das dann sehr überraschend, dass dann Bücher über Stapelholm da im Regal standen und habe da reingeguckt und plötzlich habe ich dann gesehen, also Geschichte ist nicht nur 333, Keilerei oder wie lange war der 30-jährige Krieg oder sowas, sondern das ging auch hier um Stapelholm.
Ja.
Und wenn man dann da reingeguckt hat, hat man also erfahren, was ist hier gewesen, was ist da gewesen. So an Dingen, wo man fast jeden Tag dran vorbeiläuft, was ist da gelaufen?
Ja.
Und da habe ich mir das Buch dann ausgeliehen, habe das durchgearbeitet, durchgelesen. Und
bist wahrscheinlich auch mal spannend hingefahren zu diesen Städten und so?
Ja, ja, ja.
Also direkt so das Feuer entfacht in jungen
Jahren.
Genau,
ja.
Und
ja,
seitdem fährt man wahrscheinlich auch mit einem anderen Blick hier durch. Ne? Also wenn dich das da so gepackt hat, dann will man auch mehr. Ne? Dann will man wahrscheinlich mehr wissen.
Ja, richtig. Man will dann auch wissen, wie hat das dann früher ausgesehen. Ich habe dann auch alte Fotos gesammelt, Fotografien gesammelt und so weiter. Ich habe dann mit meiner Großmutter gesprochen. Die ist also um 1900 geboren.
Das kann ich übrigens jedem empfehlen, wirklich mal den Großeltern zuzuhören, egal was. Also das hier mal gesagt.
Ja.
Egal wo sie sind, besucht sie und schnackt mit denen.
Ja. Und die hat mir dann vieles so erklärt und erzählt von früheren Zeiten und so weiter. Fand ich spannend.
Ja, ja, Zeitzeugenberichte sind immer toll, ne? Finde ich auch. Und die erzählen das so auf seiner ganz besonderen Art immer. Die waren ja auch dabei. Also die erzählen ja nicht über irgendwas, was wir alle nicht erlebt haben, weil es zu lange her ist.
Genau, ja. Genau.
Und wie fing das dann an mit Stapelholm? wann wurde das hier besiedelt? Das ging ja auf dem frühen Mittelalter, sind die ersten Aufzeichnungen, ne?
Ja, frühes Mittelalter nicht, also so hohes Mittelalter, wahrscheinlich so um 1000, genau weiß man das nicht. Mhm. Es gibt natürlich auch ältere Funde, steinzeitliche Funde, vorgeschichtliche Funde. Das waren aber Leute, die nicht unbedingt immer hier sesshaft gewesen sind.
Ja.
Obwohl es auch vorgeschichtliche Zeugnisse hier gibt von Leuten, die also hier wirklich ansässig waren. Also bei Bergenhusen gibt es zum Beispiel alte Felder, wo man also heute noch erkennen kann, wie in vorgeschichtlicher Zeit, wie dort gepflügt worden ist, wie die Felder angelegt worden sind, Grabstellen, die dort in der Landschaft sind und so weiter.
Mhm.
Also es war schon früher auch um 1000 und davor waren auch Menschen hier.
War schon was da. Und die ersten Menschen, die sich dann richtig hier angesiedelt haben, auch sesshaft blieben, das waren vor allen Dingen Landwirte wahrscheinlich, ne? Also Bauern, die Flächen für sich genutzt haben.
Richtig,
und das ist ja der Punkt hier in der Region. Wir haben alles Marschenlandschaft. Das war früher und bis heute ja viel Moorgebiet hier. Wie hat man das gemacht? Das musste man ja erstmal erschließen alles.
Ja, die ersten Mauern haben wahrscheinlich hauptsächlich oben auf der Geest dann gerodet und ihre Felder bestellt. Also die Marschen sind wahrscheinlich erst später dann genutzt worden.
Mhm. Ne? Okay, als dann.
Aber relativ spät, wenn man das vergleicht so mit anderen Gebieten hier in Schleswig-Holstein. Wir waren ja auch hier ein Übergangsland, sage ich mal, hier direkt an der Eider. Eider war Grenzfluss zwischen Dänemark und zwischen dem Heiligen Römischen Reich. Und das war dann schon relativ spärlich und spät besiedelt.
Ja, genau. Die ganze Region hat auch Jahre oder Jahrhunderte lang zu Dänemark gehört. Also zum Königreich Schleswig war es ja dann damals, ne? Oder?
Ja, Herzogtum Schleswig.
Herzogtum Schleswig, genau.
Herzogtum Schleswig. Komplizierte Geschichte.
Hin und her.
Hin und her. Ja. Und ja, es gibt da eine Anekdote von Albert, der Ehemann von der Königin Victoria.
Mhm.
Und er sagt, oder er hat immer erzählt, es gibt drei Menschen, die schleswig-holsteinische Geschichte verstanden haben. Namen habe ich jetzt so nicht drauf, aber er sagte der und der. Und der ist allerdings schon gestorben. Dann der zweite, der ist über diese Geschichte, ist er verrückt geworden.
Mhm.
Und er selbst wäre der dritte, aber er hat das meiste vergessen. Also sehr kompliziert, weil das ging dann mit Herzögen und mit herzöglichen Verbindungen. Und die Russen spielten dann mit rein. Und
genau, also war immer viel Bewegung hier auf jeden Fall.
Ja.
Aber Stapelholm blieb Stapelholm. Also das ist
Stapelholm, ja.
Genau. Was macht Stapelholm denn heute aus? Also was hat sich über die Jahrhunderte gehalten? Also dann kam irgendwann die Bauern oder Landwirte, die sich hier angesetzt haben, die haben ihre Häuser gebaut, historische Häuser, die sind auch heute noch hier, kann man sich angucken, meist redgedeckt.
Ja.
Die machen die Region auch ein Stück weit aus, ne?
Sicher, ja. Also die Häuser sind sicherlich eines unserer Wahrzeichen hier in Stapelholm. Wenn man sich die Wappen anguckt, der Gemeinden, also einige haben auch alte Bauernhäuser mit in ihrem Wappen aufgenommen.
Mhm.
Dann in Bergenhusen natürlich der Storch. Der ist da nicht wegzudenken.
Genau.
Also früher war Bergenhusen das Storchendorf hier in Westdeutschland. Und es gibt schon frühe Aufnahmen und frühe Filme. Heinz Siemann zum Beispiel hat einen seiner ersten Filme hier in Bergenhusen gemacht.
Ja.
In den 50er Jahren. Und wir haben also hier im Archiv auch reichlich Unterlagen. Es gibt da also Schriftverkehr mit Heinz Siemann, mit Jimek zum Beispiel. Die standen hier mit Stapelholm in Verbindung.
Ja.
Also der Storch gehört auf jeden Fall auch mit dazu.
Ich habe auch die Bilder vor Augen, dass da fast jedes Haus so ein eigenes Storchennest oben drüber hat.
Genau,
und wenn die da alle auf den Weiden und Wiesen stehen, das ist ja Wahnsinn.
Richtig.
Also da sind danach keine Frösche mehr. Also nachts
zum
Quaken werdet ihr nicht.
Nein, die fressen nicht nur Frösche.
Ja.
Also Frösche können auch ab und zu bei uns überleben.
Ja.
Aber es ist schon eine gute Population hier. Es war mal anders. Die Population der Störche hat sich in den letzten Jahren oder ja, seit Mitte der 80er Jahre, kann man eigentlich sagen, haben sich die Störche hier wieder erholt.
Ja. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil du gerade eben gesagt hast, die ganzen Gemeinden, die dazugehören, für die, die Stapelholm vielleicht gar nicht vor Augen haben, von wo bis wo geht es eigentlich Stapelholm? Welche Gemeinden gehören dazu, damit wir einmal kurz einen Grundriss noch mal schaffen?
Ja, es ist also das Land, das zwischen Eider, Treene und Sorge liegt. Also drei Flüsse, die das Land hier umschließen. Deswegen sind wir eigentlich so eine kleine Insel mitten im Binnenland hier von Schleswig-Holstein, aber trotzdem irgendwo abgeschlossen. Ja. Und es fängt also im Westen an. Friedrichstadt gehört eigentlich mit zu Stapelholm.
Okay.
Seed und Rage, die sind dann bei einer Kommunalreform abgetrennt worden, gehören heute zu Nordfriesland. Und dann weiter Richtung Osten ist also Süderstapel, Norderstapel, seit 2018 zusammengeschlossen zu Stapel. Dann Bergenhusen, Wohlde, Meckerdorf und hier im Süden, wo wir heute sind, Erfte, Bagen, Thielen, Scheppern.
Ja. Ja, wir sitzen tatsächlich im Stapelholm-Hus, also das kann man auch ruhig mal erwähnen hier. Also
genau, ja.
Ganz Geschichte. Trächtig hier drumherum mit dem Museum oben in der ersten Etage. Ja. Hinter uns zum Beispiel eine Tracht auch darüber. Lass uns gerne mal darauf zu sprechen kommen, weil es gibt ja nicht nur die Störche, die kommen dazu geflogen. Also die waren naturgegeben, diese Häuser habt ihr gebaut. Aber ihr habt ja auch so Traditionen hier, die Menschen für sich entwickelt. Und da gehören eure Trachten dazu.
Ja.
Erzähl mal.
Ja. Ja, Tracht ist natürlich eine sehr kostbare Sache. Früher, die haben sich einmal eine Tracht schneidern lassen und die musste lange halten. Die wurde zum Teil auch vererbt. Die Frauen früher, die haben also nicht in Weiß geheiratet. Das konnte man nur einmal tragen, sondern früher haben die in Schwarz geheiratet, weil ein schwarzes Kleid konnte man zum Kirchgang noch tragen und so weiter. Und so eine Tracht hier ist dann geschneidert worden, ist gewebt worden. Es gibt also bestimmte Kennzeichen, zum Beispiel am Rock. Der Fachmann, die Fachfrau erkennt genau, diese Webart, die hier ist, das ist also typisch für Stapelholm.
Okay.
Und dann gibt es unten ein Band, einen Samtbesatz und daran konnte man sofort dann erkennen, aha, die Frau hat nur einen Streifen. Das war eine Jungfrau, zumindest war sie nicht verheiratet.
Ja.
Und wenn sie zwei hatte, dann als Mann wusste man sofort, da ist nichts mehr zu machen.
Ja.
Sie ist verheiratet.
Nicht schlecht, so ein bisschen wie beim Dirndl, sage ich jetzt mal.
Genau,
da kannst du ja auch mit den Schleifen viel regeln, aber dann ist das hier so gemacht worden. Und dann, Arno, habt ihr ja auch noch eure Glocken, ne? Was auch
richtig.
Noch ein Symbol hier für Stapelholm ist.
Genau, die Bauernglocken. Sie stehen früher in mehreren Dörfern. Also es gibt Berichte, dass sogar in Bergenhusen eine Bauernglocke früher mal gestanden hat. Aber hauptsächlich heute in Seed, Drage, Süderstapel, Norderstapel, in Erfte. Das sind also Glocken, die an Eichenstämmen dann angebracht sind. Oben beim Stamm ist eine Gabelung und da drin hängt die Glocke.
Und wann wurde die geläutet?
Die wurde geläutet, vor allen Dingen natürlich, was heute die Sirenen machen, bei Bränden, bei Sturmfluten, wenn also hier der Eiderdeich zum Beispiel drohte zu brechen, dann wurden die Glocken geläutet.
Damit die Leute wussten.
Oder auch wenn Arbeiten zu vergeben sind, dann durfte der Bauernvogt, das ist so eine Art Vorläufer von einem Bürgermeister, der durfte also die Glocke läuten und der konnte dann eben auch Arbeiten vergeben.
Okay.
Beim Kriegsausbrüchen wurden die Glocken geläutet und es gibt sogar eine Theorie, die ist sehr umstritten, dass also die Bauernglocken früher geläutet worden sind, als die Dithmarscher dann hier Stapelholm überfallen haben, aber das ist sehr umstritten.
Okay. Werden die heute immer noch geläutet? Habt ihr da Feste drumherum und so?
Dass man nein, die werden heute nicht mehr geläutet. Nur bei ganz besonderen Anlässen. Also ich weiß zum Beispiel, in Seed wurde die geläutet, als wir Jubiläum hatten, 750 Jahre Stapelholm. Mhm. Da hatten wir ein großes Jubiläum 2010 und da hat der Bürgermeister sie dann mal geläutet. Ja. Ansonsten sind wir so modern, dass wir heute auch Sirenen haben.
Ja, Sirenen, Kirchenglocken gibt es ja auch überall, aber die gab es früher auch schon.
Ja.
Genau. Ja. Was habt ihr für Feste und dafür Bräuche hier bei euch in Stapelholm?
Ja, die erste Tradition bei uns in der Region ist im Dezember, Neujahr, Silvester, da ist das Rummelpottlaufen. Und dann geht es weiter nachher im Februar mit Bekenbrennen. Das ist also nicht das nordfriesische Bekenbrennen,
genau.
Ist es nicht, sondern wir machen es schon vorher. Wir machen am 2. Februar,
okay.
Am Lichtmesstag. Und da heißt es also, die Tage werden länger, die Sonne hat jetzt gewonnen und die Tage werden länger. Und Drage vor allen Dingen macht das sehr traditionell. Da werden also Fackeln, die also 4-5 Meter lang sind, wow. Die werden gebunden aus Stroh und die werden dann angezündet und ganz zum Schluss werden die auf einem Haufen geschmissen. Und so heißt es auch, die laufen auch früher, zumindest liefen sie über die Felder und dann hieß es, damit wird der Segen für dieses Feld, für eine gute Ernte dann erbeten.
Okay, also erst Richtung Ernte, weil Bieke ist ja bei vielen verankert, zum Beispiel das Nordfriesische, da komme ja ich her,
ja.
Mit Walfängerverabschiedungen oder Winterverabschiedungungen, so, dass die Männer los sind, nochmal zum Tschüss sagen und dann habt ihr hier damit eure Felder gesegnet.
Genau, ja.
Genau. Und das macht ihr bis heute noch. Also ihr habt das wirklich am 2. Februar auch viele Feuer hier brennen.
Am 2. Februar in Drage vor allen Dingen, ja.
Ja.
Die machen das also wirklich sehr traditionell und sehr toll. Es gab also noch, es war einige Jahre gab es das nicht, aber dann gab es ältere Leute, die also noch wussten, wie diese Fackeln dann, wie diese Biken gebunden worden sind. Die haben das dann beigebracht oder gelehrt an die jüngere Generation weitergegeben und die sind heute noch sehr eifrig dabei.
Und mit denen triffst du dich wahrscheinlich auch, um dein Archiv dann irgendwie aufzustocken. Ne? Also du musst ja immer nach wie vor an diese ganzen Informationen kommen. Also wie können wir uns deinen Tag vorstellen? Du musst ja quasi von Tür zu Tür laufen und die Leute befragen oder irgendwie nach Materialien suchen, um dein Archiv damit zu bestücken.
Nein.
Nee, was?
Nein. Also mittlerweile ist es so, dass die Leute zu mir kommen.
Ja gut, da hast du dir ja einen Namen gemacht über die Jahre.
Ja, ich habe es zumindest versucht. Ja. Nein, die Leute kommen schon und bringen Unterlagen und so weiter.
Mhm.
Wir haben hier das Archiv vor über 20 Jahren gegründet.
Mhm.
Dann als erste Stücke, die ins Archiv gegangen sind, sind dann Unterlagen von den Gemeinden gekommen, von den Bürgermeistern. Und die haben wir erstmal aufgearbeitet und so weiter. Und wir haben vieles bekommen von den Vereine, die zum Teil heute auch nicht mehr existieren. Aber dann kamen auch Privatleute, die dann sagten, ja, ich habe hier alte Familienunterlagen, keiner kann die bei uns in der Familie noch lesen, willst du die haben? Und so kamen die Leute dann zu mir und brachten alte Papiere. Ja. Alte Unterlagen.
Du kannst sie lesen? Also warum können sie die nicht lesen? Wegen alter Schrift?
Wegen alter Schrift. Das ist
und wahrscheinlich auch Plattdeutsch Akzent, das hat sich ja auch über die Jahre...
Naja, Plattdeutsch ist selten, dass also Unterlagen in Plattdeutsch kommen, okay. Aber hauptsächlich wegen der alten Schrift.
Ja. Ne? Musstest du das erstmal lernen? Oder?
Ja, also ich habe es nicht in der Schule gehabt. Ich habe es auch nie irgendwo offiziell gelernt. Ich habe mich mit alten Leuten zusammengesetzt und die haben es mir beigebracht.
Mhm.
Und learning by doing.
Ja.
So bin ich da eingestiegen. Ne?
Wie groß ist dein Archiv mittlerweile? Oder euer Archiv? Du machst es ja nicht alleine.
Ja, also für die Archivleute, wir haben ungefähr 50 Laufmeter, Archivmaterial, Akten und so weiter.
Ja.
Wir haben Also rein an dokumentierten Fotos, wo ich dann sagen kann, das ist das Motiv, aus dem Jahre kommt das und so weiter, haben wir roundabout 5000 Stück. Dazu gibt es noch Alben und Fotos, wo ich also rate, wo ich also nicht weiß. Ich weiß zwar, das ist in Stapelholm aufgenommen, aber ich weiß nicht genau wann und zu welcher Gelegenheit und so weiter. Ja. Da hoffe ich immer noch, dass ich irgendwie mal einen Hinweis kriege, ja, das Foto ist da gemacht worden oder das Foto ist zu dieser Gelegenheit gemacht worden. Da gibt es also noch jede Menge. Ja. Und Karten, Landkarten, einige hundert Stück. Wir haben eine komplette Sammlung von einem Zeichner, der hat bei Aachen gewohnt. Der kommt hier aus der Region, ist mittlerweile verstorben, bei Aachen gewohnt, hat also an 300 Zeichnungen ungefähr in seinem Archiv gehabt. Und die hat er alle hier nach Stapelholm gegeben.
Und die zeigen die Marschenlandschaft und die Region?
Die zeigen die Region, ja. Nicht nur Stapelholm, sondern auch andere Bereiche. Das geht also bis Rendsburg und so weiter. Ja. Viel auch vom Kanal, schleswig-holsteinischer Kanal, Nordostsee-Kanal. Also da hat er viel gemacht, aber auch eben sehr viel hier aus dieser Region. Und das ist natürlich ein Schatz. Wir haben mehrfach.
Ich wollte sagen, da geht einem wahrscheinlich das Herz auf, wenn man das dann bekommt
und sowas. Ja, wir haben mehrfach dann mal Ausstellungen gemacht davon und so weiter.
Ja. Wahnsinn. Die Grabbelkiste.
Du hast mir auch was mitgenommen. In der Rubrik hier im Podcast. Ja. Und zwar ist das die Grabbelkiste, wo wir schon bei Schätzen und sowas sind. Ja. Und das passt gerade ganz gut hier rein. Sie steht wieder rechts neben mir, die große Holzkiste. Ja. Und ich mache sie langsam mal auf. Gucken, was hier drin ist. Es ist. Wow. Also erstmal eine Mappe und die liegt auf einem Bilderrahmen. Die Mappe mache ich gleich mal. Als erstes das Bild, weil man das gut schnell beschreiben kann. Ich gebe dir mal kurz die Mappe. Da steht auf jeden Fall Privates und Nachlässe drauf. Also das scheint auch
sehr
geschichtsträchtig zu sein.
Gut, eine Jahreszahl steht da auch drauf, aber die zeige ich dir jetzt im Moment nicht. Das ist ein Bild.
Schleswig-Holsteinische Schanze bei Norderstapel.
Genau, das ist der Zwieback in Norderstapel. Als die Erhebung war, 1850, da waren die schleswig-holsteinischen Truppen, die saßen oben auf der Schanze, auf dem Zwieback, haben da eine Schanze errichtet und blickten da weit in die Niederung. Von da hast du natürlich einen tollen Ausblick.
Den besten Blick, ja. Eine Schanze, kurz erklärt, ist sowas ähnliches wie eine Festung, so ein bisschen.
Genau,
also befestigter Wall und so drumherum für die das vielleicht noch nicht einordnen können.
Ja. Und das ist ein Originalbild von 1850, was wir im Archiv haben, was auch aus einem privaten Haushalt stammt.
Ja. Ach so, mit den Uniformen und alles drauf.
Genau,
ist eine Kanone auch abgebildet, eine goldene Kanone mit diesen großen Wagenrädern fast
an
den
Seiten.
Ja. Genau, also richtig geschichtsträchtig. Und unten noch so befestigte Wälle sieht man in der Landschaft, dass man wahrscheinlich die Gegner abhalten konnte davon, da einzumarschieren.
Richtig.
Also Stapel wurde immer verteidigt, merke ich.
Ja.
Damit Stapel auch Stapel bleibt. Oder Stapelholm bleibt. Ich packe das mal wieder vorsichtig rein. Und können wir uns ja mal die Mappe angucken, die du mitgenommen hast. Da ist noch.
Oh, das ist also so eine säurefeste Mappe, wo dann irgendwelche Unterlagen, alte Unterlagen oder so, reingelegt wird, um die zu schützen.
Okay, privates Nachlässe. Oberg Jürgen Hansen von 1753 bis 1821.
Ja.
Also richtig.
Nicht das älteste, was wir im Archiv haben, aber ein schönes altes Stück.
Traue ich mich hier fast gar nicht anzufassen.
Doch, das kann man.
Das ist ja Wahnsinn. Also man sieht das Alter förmlich. Es ist so bräunliches Papier mit hier, glaube ich, Blumen drauf. Also sieht fast aus wie Hortensien. Hier in der Mitte. Huiuiui. Jetzt weiß ich auch, was du mit alter Schrift meinst.
Ja.
Die muss man erstmal lesen können. Also es sind auch viele, also dem Alter entsprechend auch viele Wasserflecken drauf.
Ja. Oder
viele.
Gut, das ist fast 300 Jahre alt, diese Akte. Wenn wir 300 Jahre alt sind, da sehen wir auch nicht mehr ganz so frisch
aus. Nee, eben. Ich glaube, ich sehe da noch gar nichts mehr aus. Aber
das ist also ein altes Inventarium der Süderstapler Mühlen. Es gab also früher in Süderstapel gab es zwei Mühlen.
Ja.
Und die gehörten dem Herzog, Also die Landeshoheit, der Herzog oder später der König, die hatten also das Recht, das alleinige Recht auf Windkraft.
Okay.
Also was heute an der Westküste an Windräder sich dreht oder so, das wäre früher alles, gehörte früher alles dem Herzog.
Ja.
Und so gehörte ihm auch früher die Windmühlen, oder er hatte das Recht an Windmühlen. Und er hat die Windmühlen dann gebaut auf Staatskosten und die wurden dann verpachtet.
Ah ja, okay.
Und das ist so ein Inventarium, da steht also genau drin, was ist in der Windmühle gewesen und was ist im Haus gewesen, was zur Windmühle gehört und so weiter.
1764 sehe ich hier gerade.
Ja.
Und also es ist ja wirklich, ich sag mal, recht dick. Also da sind bestimmt so 100, 150 Seiten, würde ich jetzt mal tippen, sind das. Und die liest du dir alle durch, wenn du sowas bekommst? Oder?
Nein, das schaffe ich. Das schaffe ich nicht.
Aber so das Oberthema, das weißt du dann auf jeden Fall.
Ja.
Und dann, wenn du nochmal was nachschlagen wollen würdest, um genau was zu recherchieren, dann gehst du die an.
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn. Also allein diese geschwungene Schrift, also da ziehe ich echt den Hut vor dir, dass du das lesen kannst. Also wer Schreibschrift noch in der Schule gelernt hat, das ist ein Witz hiergegen. Also das ist ja wirklich auch logisch.
Ja, aber das übt. Das kann, wer sich da reinliest und wer schaut, der kann das lesen.
Also könnte eine lange Folge werden, wenn ich jetzt anfange, das zu lernen. Aber.
Ja. Und hier haben wir eine zweite Sache, gehört auch zu ihm.
Ja.
Das ist ein Extrakt aus dem Stapelholmer Vormünderprotokoll.
Okay, das ist also bedeutet das genau?
Etwas später, 1818. Früher, die Sterblichkeit war natürlich groß. Und wenn ein Mann gestorben war, hat unmündige Kinder hinterlassen.
Ja.
Die Frau alleine hatte, muss ich leider sagen, hatte nicht das alleinige Erziehungsrecht für die Kinder, für die Halbwaisen, sondern es wurde dann ein Vormund bestellt.
Okay, und wer war das in den Fällen? Also jemand aus der Familie? Oder?
Nicht unbedingt jemand aus der Familie.
Okay.
Also es kann natürlich sein, dass jemand aus der Familie war, aber es waren auch zum großen Teil waren es große Bauern oder Würdenträger, Bauernvogt, Landvogt weniger, aber Bauernvogt und
Das ist ja Wahnsinn, wenn man
Leute
sich das mal vorstellt, dass man seinen Vater verliert und dann jemand anderen als Vormund hingestellt bekommt, den man im Zweifel vielleicht sogar nicht mal kennt.
Richtig, ja. Ja. Der war dann Vormund. Es wurde dann auch, wenn der Mann gestorben ist, es wurde dann auch ein Inventar aufgeführt. Also der gesamte Besitz des Vaters, des verstorbenen Vaters, wurde aufgeführt, weil das war natürlich auch Erbteil der Kinder. Das wurde festgehalten.
Also das war trotzdem
so, ja. Und diese ganzen Inventarien, die existieren heute noch. Also wenn du ins Archiv gehst, die sind jetzt nicht hier im Archiv, sondern in Schleswig.
Ja.
Wenn du da ins Archiv gehst, dann kannst du zum Beispiel nachgucken, wenn du weißt, dein Urgroßvater war der und der, kannst du dir vielleicht das Inventarium angucken und dann weißt du genau, wie der eingerichtet gewesen ist.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Kann man sich das Archiv bei euch auch richtig angucken?
Ja, selbstverständlich.
Also, wann sind die Zeiten so? Dass
also ich bin, normalerweise bin ich donnerstags, nachmittags immer da, aber wenn dann einer ganz interessiert ist und sagt, ich habe Donnerstag Nachmittag keine Zeit, dann können wir auch ein anderes Mal.
Findet man einen Termin. Einfach bei dir melden.
Genau, ja.
Wer kommt da so? Sind das welche, die auch wahahrscheinlich Ahnenforschung und so betreiben?
Ja, das ist das Hauptsächliche heute. Also es gibt so drei Schwerpunkte von Nutzern, die ins Archiv kommen. Einmal sind das die Leute, die also Ahnenforschung machen, die also gucken, wer ist mein Vater, wann ist der geboren, wann ist der gestorben, was hat der gemacht. Wir haben zum Beispiel auch aus Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir Zeugnisse. Und ja, manchmal kann man die zeigen, manchmal sind die aber auch so schlecht. dann sage ich, ja.
Aber es ist ja dann ein Wunder, dass
sie es
ins Archiv geschafft haben.
Ja, darfst du dir kein Beispiel jetzt dran nehmen.
Ja.
Also das ist der eine Punkt. Das zweite sind Leute, die sich also für ihr Haus interessieren, die also gucken wollen, wann ist mein Haus gebaut worden, was ist da gewesen, wie hat sich das entwickelt und so weiter.
Ja.
Wir haben also von Süderstabe jetzt nicht, aber von Erfte und von Bergenhusen haben viele Bauakten,
mhm.
die also ungefähr bis zum Teil bis 1900 zurückreichen. Bauakten, Grundbücher, Abschriften der Grundbücher haben wir da. Wir haben Schätzungen der Landesbrandkasse. Also Häuser wurden eingeschätzt, ja. was sind die wert? Und diese Schätzungen, die liegen auch zum Teil im Archiv. Also man kann da vieles nachgucken.
Ganz dankbar dir.
Und was jetzt immer häufiger kommt, das sind so Erbenermittlungen, wo also irgendwelche Leute gewohnt, die hier mal in Stapelholm gewohnt haben, die gestorben sind jetzt.
Mhm.
Und wo dann Erbenermittler nachfragen, die Kinder, wo sind die hingezogen, was sind das, was weißt du davon und so weiter. Und da kommen relativ häufig dann auch Anfragen.
Und kannst du sowas auch beantworten dann irgendwann? Oder?
Ja, zum Teil ja. Also kommt immer drauf an, ob wir Unterlagen haben.
Ja.
Aber wir haben also zum großen Teil die Meldeprotokolle hier und wissen also, woher sind die hergezogen, wohin sind die weggezogen und das hilft häufig weiter.
Wahnsinn. Mhm. Und blätterst du das wirklich bis jetzt in den Akten oder digitalisiert ihr die auch?
Nein. Also digitalisieren ist ein Wunschtraum.
Aber das ist ja bei der Menge schon fast unmöglich.
Kann ich nicht. Da bräuchte ich noch 3-4 Kollegen, die dann da mitarbeiten und mithelfen. Also das schaffen wir nicht.
Ja, aber
das schaffen wir nicht.
Wir hören ja auch, wie viel es ist allein schon und wie umfangreich einfach.
Was wir digitalisiert haben, wir haben früher eine sogenannte Stapelholmer Zeitung gehabt. Das war eine Heimatbeilage, die hier von der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung rausgegeben worden ist, von 72 bis Ende der 80er Jahre.
Ja.
Und die war weder im bei der Landeszeitung nachzusehen. Landesbibliothek in Kiel hatte sie nicht, die hatte nur 2-3 Jahrgänge. Und das ist wirklich ein Schatz, was da drin steht. Und ich habe immer so mal hier mal ein Exemplar gekriegt und da ein Exemplar gekriegt. Und dann dachte ich immer, da muss es doch mehr geben. Und dann habe ich hier in der Zeitung mal einen Aufruf gemacht.
Ja.
Ich suche die Zeitung und die Leute kamen dann wirklich kartonweise an. Kartonweise mit dieser Zeitung, sodass wir, ich glaube, 1-2 Exemplare fehlen mehr. Ansonsten haben wir diese Zeitung komplett im Archiv. Und das ist also so ein dicker Karton. Und die haben wir dann mal, da bin ich in der Uni in Kiel gewesen, und die haben wir dann mal digitalisiert.
Ja, ist auch schön. Da sieht man wahrscheinlich, wann welches Fest stattgefunden hat, wann welche Firmen irgendwie Werbung für sich geschaltet haben.
Genau, und so. Genau. Also alte Werbungen, alte Nachrichten, viel auch Familien über Familien. Früher, wenn runde Geburtstage gewesen sind, ist 90 geworden und so weiter. Ja. Da wurde darüber berichtet.
Wahrscheinlich auch Hochzeiten?
Also goldene Hochzeiten. Heute ist goldene Hochzeit ja schon was Besonderes, aber nicht mehr so besonders wie früher, vor 30, 40, 50 Jahren. Da war also goldene Hochzeit, wer da eine goldene Hochzeit also erlebt hat, das war schon eine richtige Besonderheit.
Ja, schön. Also kann man eigentlich sagen, du kennst den Familienstammbaum und die Geschichte von fast jedem Stapelholmer, wenn ich das so höre.
Naja, von fast jedem Stichwort ist sehr übertrieben, ja. Aber es wird natürlich immer einfacher, oder mit der Erfahrung weißt du, wo du rangehen kannst, wo du etwas findest und so weiter.
Ja.
Und du findest dann spannende Sachen, also wo auch die Leute dir etwas persönlich erzählen. Ich habe also zum Beispiel mal einen Brief gefunden von einem Auswanderer 1830er Jahre. Und der ist nach Amerika ausgewandert, über Wochen über den Atlantik gesegelt und so weiter. Und der hat dann, als er in Amerika war, in New York war, hat er seinen Eltern geschrieben, hier nach Stapelholm.
Und den Brief hast du gesehen?
Und der Brief ist sogar veröffentlicht. Also er hat dann geschrieben, er hat genau geschrieben, das war so seine Aufgabe, hat er das gesehen. Er hat dann genau geschrieben, liebe Leute, liebe Stapelholmer, achtet darauf. Also, wenn ihr diese Seereise macht, ihr müsst das mitnehmen, dies mitnehmen, jenes mitnehmen. Ihr müsst euch selbst verpflegen.
Ja.
Dann die Einreise, achtet auf dies, auf jenes und auf das. Dann in New York hat er berichtet, welche Berufe werden in New York, was wird hier gebraucht, ja, welche Berufe werden gesucht und so weiter. Und dann hat er seinen Eltern geschrieben, bitte nehmt diesen Brief und wer nach Amerika auswandern will, der soll diesen Brief lesen, damit er weiß, was er genau tun muss.
Ja.
Und die Eltern haben das dann veröffentlicht in der Friedrichstädter Zeitung.
Mhm.
Und so ist dieser Brief erhalten gewesen.
Ja.
Und wenn ich sowas heute lese, dann ist das also keine Sache, die vor 200 Jahren geschrieben worden ist oder was. Ist es zwar.
Ja.
Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass diese Person mich persönlich anspricht.
Ja, dass sie noch da ist. So,
ja, genau.
Ja, finde ich schön, dass du das auch so fühlst dann einfach.
Ja. Und wir haben eine zweite Sache aus dem Zweiten Weltkrieg. Da war ein Schwerverwundeter, der war also über Wochen, Monate im Lazarett und hat zwei-, dreimal die Woche hat er seinen Eltern geschrieben,
mhm,
Briefe geschrieben. Er hat kleine Zeichnungen gemacht von Frankreich, wo er da an der Front gewesen sind.
Ja.
Diese ganzen Briefe, die sind im Original im Archiv.
Ja.
Und wenn du die heute liest, dann fühlst du also mit dem Menschen, mit dem Mann wirklich mit.
Ja, und man merkt das gerade, wie sehr dich das auch beschäftigt und dich catcht. Und dafür wurdest du sogar ausgezeichnet für diese Arbeit. Nicht nur dein Ehrenamt dafür, sondern du warst kürzlich bei Daniel Günther. Und ja, erzähl einfach mal.
Ja, ich habe also ein Vierteljahr vorher, bevor diese Ehrung kam, habe ich einen Brief gekriegt. Großer Brief, großer Umschlag im Postkasten. Und ich nehme den Postkasten raus, guck darauf, Staatskanzlei.
Oha.
Oh, genau. Das war meine erste Reaktion. Was habe ich jetzt verbrochen? Was habe ich gemacht? Und dann kam mein Gedanke, bist du zu schnell gefahren? Und
nee, Staatskanzlei.
Das war schon sehr viel zu schnell.
Ja, nein, die kümmert sich da nicht drum.
Ja, und dann kam die Einladung und ich war überrascht und ja, habe mich natürlich sehr gefreut. Und dann bin ich im Sommer, im Juli ist es gewesen, bin ich nach Kiel gefahren und da war ein großer Empfang. Daniel Günther war da, der Landwirtschaftsminister war da, der Kreispräsident hier aus dem Kreis, der hatte mir erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, er sagte jedenfalls, ja, ich bin nur wegen dir hier nach Kiel gefahren. Das war ganz toll. Und
für Musik eher, dann schon, ja.
Ja. Und da gab es erst die offizielle Ehrung. Ja, dauerte so 25 Minuten, halbe Stunde. Und nachher gab es einen Empfang, ungefähr noch mal eine Stunde. Und Daniel Günther ist die ganze Zeit da geblieben. Er war auch sehr gut informiert, was da so läuft und was hier so in der Landschaft gemacht wird. Und ja, war schon eine tolle Sache.
Da kann man stolz drauf sein, ne? So eine Ehrung zu bekommen.
Ja, stolz und eine große Freude.
Ja, also das zahlt sich dann irgendwie aus, ne? Es ist so eine Wertschätzung einfach für das, was du dein Leben lang hier gemacht hast für Stapelholm und für die Region.
Ja.
Vielleicht
zum und Schluss. Es ist eine Motivation, da eben entsprechend weiterzumachen.
Genau. Und das, dieses Feuer in deinen Augen, das sehe ich schon die ganze Zeit. Das könnt ihr nicht sehen, weil ihr das gerade hört, aber er hat es auf jeden Fall. Also egal, wer sich über Stapelholm-Umgebung mal informieren möchte, ist bei dir immer herzlich eingeladen.
Ja, auf jeden Fall.
Besprochen. Donnerstags bist du in der Regel im
Donnerstag
Archiv.
Bin ich im Archiv. Alle Leute wissen eigentlich, wo ich wohne. Ich bin dorfbekannt natürlich.
Ja.
Alle Leute wissen, wo ich wohne. Adresse und so weiter findet man im Internet. Mich kann jederzeit anrufen und
mit dir
soweit ich helfen kann, mache ich das gerne.
Ja, das sehe ich. Und das hören wir, glaube ich, auch alle gerade. Zwei Fragen habe ich noch.
Ja.
Worauf bist du besonders stolz in Stapelholm? Oder Stapelholmer zu sein? Kannst du dir aussuchen.
Worauf ich besonders stolz bin? Ja, stolz ist eigentlich so ein... Ja, schon auf unsere Tradition. Dass wir also sehr auch die Gemeinden, zum Beispiel auch mit unserem Heimatfest, was wir alle 4 Jahre hier feiern und so, wo wir also eine lange Tradition gehabt haben. Wir haben 2024 unser 100-jähriges Jubiläum mit den Heimatfesten gehabt. Und das macht einen schon auch etwas stolz, auf so eine lange Tradition zurückblicken zu können.
Das ist schon ein Ding, wenn Traditionen dann auch noch gelebt werden. Das ist ja der Unterschied. Manchmal gibt es Traditionen, die nicht gelebt werden und darüber wird nur noch berichtet. Aber ihr lebt es wirklich.
Genau, und da kommt die ganze Landschaft zusammen und da ist eine Verbundenheit hier in der Landschaft dann. Ja. Und das macht einen schon auch ein bisschen stolz.
Die ganzen Menschen zu sehen, genau. Ja. Und abschließend, wie in jeder Folge, die Frage auch an dich, lieber Arno. Was ist dein persönlicher Wohlfühlort hier im Amtsgebiet Kropp-Stapelholm?
Ja, es gibt viele Wohlfühlorte, aber einen Ort, denke ich mal besonders, das ist also Süderstapel, der Marktplatz in Süderstapel. Weil wenn du dich mit Geschichte beschäftigst und stehst auf dem Marktplatz, dann stehst du eigentlich mitten in der Geschichte. Auf dem Marktplatz, da steht also die Landvogtei auf der einen Seite, wo der Landvogt früher gewohnt hat und gearbeitet hat. Dann ein Haus weiter, da war ein Rechtsanwalt. Das Haus ist also seit ungefähr 1700, weiß man, wer dort gewohnt hat. Das nächste Haus war der Hebungsbeauftragte, ich sag mal, so ein kleiner Finanzbeamter hier in Schleswig-Holstein. Dann kam die große Schule früher. Dann kam die Kirche oder steht die Kirche. Dann kam der nächste Advokat, der nächste Rechtsanwalt. Wir hatten immer 2, 3 Rechtsanwälte in Süderstapel, weil die sich natürlich auch früher dann bekriegt haben und die wollten alle ihr Recht haben. Dann kam ein Pastorat, wo der zweite Pastor wohnte. Wir hatten bis 1815 hatten wir hier in Süderstapel 2 Pastoren. Ja. Und da stehst du also mittendrin. Und das ist schon auch ein tolles Gefühl, weil du, wenn du dich umguckst, denkst du, hier ist also Geschichte geschrieben worden.
Da kannst du Geschichte erleben.
Genau.
Vielen Dank dir für den Tipp.
Gerne.
Und für die tolle Folge.
Ja.
Und ich sag's nochmal, besucht Arno im Archiv. Los. Vielen Dank dir, Arno.
Gerne.